Ja, moin, auch von mir. Heute gehen wir mit dem Text weiter, also mit unserem Plan von 5. Mose. Und heute soll es um das Thema gehen, laut 5. Mose 24, das Thema Scheidung und Wiederheirat. Vorab muss ich ganz kurz ein paar Dinge erwähnen, die ganz wichtig sind. Das ist so ein Thema, wo es verschiedene Meinungen gibt, was auch völlig in Ordnung ist. Und ich bitte euch auch darum, weil wir haben ja auch, wir streben ja auch als Gemeinde offen zu sein und miteinander zu reden, konstruktiv zu reden und dass wir auch lernen, Meinungen stehen zu lassen. Ja? Ich fordere aber auch euch jeden Einzelnen auf, bitte hört euch das an, prüft alles gründlich, behaltet das Gute, das Schlechte, was von mir kommt, bitte vergrabt es und denkt nicht mal darüber nach. Ja? Auch bei dem Thema ist es so, also ich habe mich jetzt seit einigen Wochen darauf vorbereitet. Ich habe auch viele Gespräche gehabt, habe auch mit anderen Brüdern darüber geredet, auch von anderen Gemeinden. Und mir ist dann schnell aufgefallen, das wirst du gar nicht in deiner Botschaft alles hinkriegen, was alles für Fragen aufkommen. Ja? Deswegen, also die Botschaft erhebt nicht den Anspruch, einfach alles da geklärt zu haben. Aber wenn natürlich Fragen sind, kommt gerne auf die Brüder zu, kommt gerne auf mich zu und wir können auch über die offenen Fragen auch drüber reden. Ne? Gar kein Problem. Zuallererst möchte ich gerne den Abschnitt einfach mal vorlesen und später möchte ich auch ganz kurz auf diesen Abschnitt noch mehr eingehen. Wenn eine Bibel dabei hat, kann gerne mit aufschlagen, 5. Mose 24. Und wir lesen die ersten vier Verse. Denn dieses Thema beinhaltet eigentlich so die ersten vier Verse. 5. Mose, Kapitel 24. Ich lese vor. Wenn ein Mann eine Frau geheiratet hat und ihr Ehemann geworden ist, sie ihm dann aber nicht gefällt, weil er an ihr etwas Anstößiges entdeckt, wenn er ihr dann eine Scheidungsurkunde ausstellt, sie ihr übergibt und sie aus seinem Haus fortschickt, sie sein Haus verlässt, die Frau eines anderen Mannes wird, wenn dann der zweite Mann sie nicht mehr liebt, ihr eine Scheidungsurkunde ausstellt, sie ihr übergibt und sie aus seinem Haus fortschickt oder wenn der andere Mann, der sie geheiratet hat, stirbt, dann darf sie ihr erster Mann, der sie fortgeschickt hat, nicht wieder heiraten, sodass sie wieder seine Frau würde, nachdem sie für ihn unberührbar geworden ist. Das wäre dem Herrn ein Greuel. Du sollst das Land, das der Herr, dein Gott, dir als Erbbesitz gibt, nicht der Sünde verfallen lassen. Ja, so sehr bis jetzt zu diesem Text. Es geht hier primär um die Scheidung, Scheidungsurkunde. Was geht in dem Fall vor, wenn die Frau dann entlassen wird, sie die Frau eines anderen Mannes wird und in einem Fall wieder zurück will? Und ich sage es mal so ganz kurz, sowas funktioniert nicht. Ja? Denn schließlich wurde eine andere Ehe geschlossen. Ja, das Thema soll lauten Scheidung und Wiederheiratet. Was sagt Gott dazu? Wie gesagt, im Alten Testament, das ist jetzt aus der Schlachter 2000 Übersetzung, hier in der PowerPoint, was ich gelesen habe, ist aus der Einheitsübersetzung. Nicht, dass man sich wundert. Nochmal, wenn es heißt in 5. Mose 24,1, wenn jemand eine Frau nimmt und sie heiratet und sie findet nicht Gnade vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches oder Anstößiges an ihr gefunden hat. Ja, der darf einen Scheidebrief oder eine Scheidungsurkunde ausstellen. Dazu muss aber gesagt werden, obwohl Gott offensichtlich im Alten Testament das erlaubt hat, sogar in seinem Gesetz verordnet hat, hasst Gott Ehescheidung. Steht in den Propheten. Er hasst das, er möchte das nicht. Das bedeutet, obwohl Gott im Alten Testament das in seiner Verordnung drin hat, im Gesetz, bedeutet es noch lange nicht, dass man, ich will mal sagen, bei jeglicher Gelegenheit sofort einen Scheidebrief ausstellt. Das möchte Gott nicht. Gott möchte, dass wir in der Ehe ringen, dass wir um die Liebe und die Zuneigung und um das Vertrauen des Partners kämpfen, dass selbst wenn Sünde vorgefallen ist, wenn Fehler oder Vertrauensbrüche vorgefallen sind, dass da die Bemühung ist, aufeinander zuzukommen und ich will es mal sagen, ernsthaft zu vergeben. Man kann auch oberflächlich vergeben. Es geht um ernsthafte Vergebung. Ja? Also das ist auch kein Widerspruch. Gott erlaubt was, aber dann hasst er das, was er eigentlich... Nein, sondern Gott erlaubt das, nur es ist halt ein Übel, dass sowas überhaupt nötig ist, als in der Verordnung reinzuschreiben. Denn eine perfekte Welt wäre doch, wenn die Leute sich nicht scheiden lassen würden, wenn die Leute sich nicht versündigen, dann müsste sowas gar nicht sein. Er sagt auch im Neuen Testament, einem Gerechten ist gar kein Gesetz aufgelegt. Ein Gerechter tut sowieso das, was das Gesetz sagt. Heute soll es aber speziell nicht nur um Scheidung gehen, sage ich mal, sondern explizit um das Thema Wiederheirat. Ja, weil genau dieses Thema ist, ich will es mal so sagen, ein ziemlich heißes Eisen. Und bevor ich jetzt loslege, meine Erklärung darlege und auch die Fehlschlüsse, die man da macht bei dem Thema, muss ich euch ehrlich sagen, ich hatte mich mit diesem Thema, ich bin jetzt 13 Jahre Christ, nie wirklich beschäftigt. Es gab schon in diesen 13 Jahren mal Fälle, wo ich mal mitbekommen habe bei anderen Gemeinden, wenn ich mal dort war, dass da mal so gewisse Fälle war. Was ist jetzt da mit Scheidung, was ist mit Wiederheirat und so. Und auch in der Bibelschule, wo ich war, wurde das so ein bisschen thematisiert. Ich konnte mir nicht wirklich eine Meinung bilden. Ja? Dann habe ich einmal gelesen, ne, Matthäus 5 in der Bergpredigt, wer eine Geschiedene heiratet, bricht die Ehe. Und ich sage es mal so, für mich war dann das Thema gegessen. Ja, ich habe das dann so gelesen, wer eine Geschiedene heiratet, bricht die Ehe. Für mich war dann alles klar, eine Wiederheirat ist gar nicht möglich, weil man würde ja Ehe brechen, wenn man einen Geschiedenen heiratet. Und das Thema war für mich gegessen. Jedoch, und das war dann vor einigen Monaten, wurde ich aufmerksam gemacht, Moment mal, es ist vielleicht doch nicht so einfach. Und man müsste doch etwas forschen und prüfen und ich sage es mal so, alle Stellen in der Bibel behandeln. Nicht einfach eine, die über ein Thema eine Aussage trifft, sondern womöglich alle. Ne? Und diesbezüglich ist bei mir der Punkt so, dass ich darüber auch meine Meinung geändert habe. Ich war davon überzeugt, sei es drum, wenn sogar die Ehe, wenn jemand geschieden ist und das zu unrechter Weise, ja, eine Frau wird von ihrem Mann verlassen, einfach so, obwohl sie nichts getan hat. Er gibt ihr einen Scheidebrief und fertig. Dass sie auch dazu, ich sage es mal, verordnet ist, auch auf ewig, bis zu seinem Tod, oder bis zu seinem Tod, ich sage es mal, geschieden zu bleiben. Sie dürfte nicht wieder heiraten. So war mein Stand 12 Jahre lang. Heute hat sich mein Stand geändert. Und nochmal, wie gesagt, ich gehe hier meine Punkte durch, prüft alles, behaltet das Gute. Nach einigen Monaten Recherche, auch in der Geschichte und. Ich habe mir auch die Position angehört, von meiner alten Position, sage ich mal, die Argumente. Und ich bin zum folgenden Entschluss gekommen. Es ist unter bestimmten Voraussetzungen und einer bestimmten Prämisse erlaubt, auch im neuen Bund, sich scheiden zu lassen und wieder zu heiraten. Warum sage ich das? Jesus selbst sagt das. Fangen wir mal von vorne an. Was sagt das Neue Testament? Im Übrigen, einfach kurz noch zur Nebenbei-Erwähnung. Wenn es um Wiederheirat geht, einfach nur um diesen Fall. Wir haben vielleicht so ein, zwei Sachen, wir haben ja bei Mose was gelesen, es gibt so ein, zwei Verse auch bei den Propheten wie Jeremia, aber dieses Thema wird irgendwie nicht so behandelt im Alten Bund. Also nicht wirklich, dass man sagt, boah, okay, das, jetzt wissen wir Bescheid von den und den Fällen so. Gibt es irgendwie nicht. Es wird viel mehr über dieses Thema behandelt, meiner Einschätzung nach, im Neuen Testament. Also ich fand es interessant, wenn jemand von euch vielleicht noch so Stellen findet, mir ist keine eingefallen, ich habe keine gefunden, vielleicht gibt es ja noch irgendwie gute Stellen im Alten Testament. Ich fand es wirklich schwierig. Ne? Aber im Neuen Testament, ich sage es mal gefühlt, hast du es überall drin. Ja? Was sagt das Neue Testament? Ich schlage mal auf, also Matthäus 19,9. Wir gehen auch später den Kontext durch. Jesus sagt, ich sage euch aber, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Jetzt ist es so, ich habe dieses und, habe ich fett und rot abdrucken lassen. Ja? Warum ist es mir wichtig? Dieses Und ist ganz wichtig. Es geht um einen bestimmten Sachverhalt. Es geht um ein bestimmtes Resultat. Darauf werde ich noch gleich eingehen. Die zweite Stelle, die zum Thema auch noch sehr interessant ist, ist 1. Korinther 7,15, wenn es heißt, wenn sich aber der Ungläubige scheiden will, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. In Frieden aber hat Gott uns berufen. Ja, diese zwei Stellen, vor allem Matthäus 19, sagen eigentlich ausdrücklich, Scheidung und wiederheiratet ist erlaubt in einem bestimmten Fall, in einer bestimmten Prämisse. Wie komme ich darauf? Ich will euch jetzt mal aufzeigen, wie ich sage es mal, vor allem Matthäus 19, immer gelesen habe. Ich habe es immer so gelesen. Ich sage euch aber, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht, Klammer, das ist erlaubt, Klammer zu. Quasi, hier redet Jesus von einem Thema. Jetzt redet er von einem anderen, wo es heißt, und wer eine andere heiratet, bricht die Ehe. Quasi, er redet von zwei Themen. Was ist erlaubt? Es ist erlaubt, sich scheiden zu lassen bei Unzucht. Das nächste Thema. Es ist aber nicht erlaubt, Ehebruch, wenn jemand einen anderen heiratet. Ich muss dazu sagen, das ist mein Problem. Also als ich mit anderen Brüdern mal geredet habe in dieser Zeit und ich bin davon ausgegangen, dass die Brüder so oder so meiner Meinung ein bisschen waren, dass Wiederheirat in keinem Fall erlaubt ist. Ich war so überrascht, dass die Brüder gesagt haben, ist doch klar, es steht doch Matthäus 19,9 deutlich, dass es erlaubt sei. Da geht es doch um Ehebruch. Und ich war total schockiert, weil ich dachte, ihr versteht das sofort? Und die haben gesagt, ja. Die Sache ist, es liegt an mir, mir ist die Satzstellung etwas komisch gewesen. Okay? Ich habe da quasi zwei Themen gelesen. Einmal, was ist erlaubt und einmal, was ist nicht erlaubt, was ist Ehebruch. Das Ding ist aber, da steht nur und. Da geht es nicht um zwei Themen. Was ist erlaubt und was ist Ehebruch? Hier geht es um ein Thema, ein Resultat. Wann ist Ehebruch da? Wann bist du ein Ehebrecher? Ich habe jetzt versucht, ich bin natürlich auch ins Griechische und ich weiß nicht was, und ich habe versucht, dieses Verschachtelte ein bisschen zu lösen. Vielleicht hat jemand von euch auch ein Problem damit, zu verstehen, dass dieses Und, es gehört zu dem Ganzen dazu. Okay? Somit erschließt sich eigentlich, was Jesus, ich sage es mal, für mich sagen will. Ich sage euch aber, wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, es sei denn wegen Unzucht, der bricht die Ehe. Wer sie entlässt und eine andere heiratet, ausgenommen, es sei denn, es liegt Ehebruch vor, Unzucht, der bricht die Ehe. Dieses Und gehört dazu. Es sind zwei Faktoren, die ein Resultat geben. Es ist nicht, wie Georgi dachte, hier geht es um ein Thema und da ins nächste. Ich gebe mal ein Beispiel dazu, das uns eigentlich sehr geläufig ist. Markus 16,16. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet. Es gibt Auslegungen, die sagen, ja guck mal, hier sind eigentlich zwei Themen. Hier sind nicht die Faktoren zur Errettung da, sondern nur der Glaube ist die Errettung. Also wer glaubt, Klammer auf, wird errettet und dann Klammer zu. Und dann heißt es, und wer getauft wird, das ist halt so eine Folge. Man lässt sich halt taufen, aber es hat nichts mit der Errettung zu tun. Ja, also da würden wir sagen, also ich denke mal, die meisten, die sagen ja, die Taufe gehört zum Evangelium dazu, wer glaubt und getauft wird. Wer isst und trinkt, wird leben. Wer nur isst, wird sterben. Wer nur trinkt, wird auch sterben. Es braucht zwei Faktoren, damit man lebt. Essen und trinken. Geglaubt haben, getauft worden sein. auch in anderen Stellen, wenn Jesus sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium, dann würden wir auch nicht sagen, ja, Buße brauchen wir nicht. Oder Glaube brauchen wir nicht. Sondern beide Faktoren zeigen ein Resultat auf. Was passiert, wenn man Buße tut, wenn man glaubt? Man wird gerettet. Was ist, wenn man nur glaubt? Hat man ein großes Problem. Ich weiß aber, und das ist halt diese Sache, wenn es um Theologie geht, das habe ich auch von Tobi so übernommen, fand ich auch sehr gut, versucht man ein bisschen alltägliche Beispiele zu nehmen, damit man feststellt, gut, die Bibel, das ist ja einfach nur Sprache. Wie leicht passiert es, dass wir sehr schnell in unsere Theologie so hochkomplex denken, so eine Barriere haben. Ich will mal sagen, dass wir den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Und ich habe versucht, Matthäus 19 in so ein Beispiel zu bringen, ein alltägliches Beispiel, um zu sehen, schaut mal, wie einfach es eigentlich ist. Okay? Und mir sind so ein paar eingefallen. Ein Beispiel, ja, das erste. Wer beim Fußball den Ball in die Hand nimmt und über das Feld schmeißt, es sei denn, man ist Torwart, der begeht einen Foul. Ein Torwart darf den Ball in die Hand nehmen und er darf ihn übers Feld schmeißen. Das ist kein Foul. Wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, es sei denn, aufgrund von Unzucht, der bricht die Ehe. Also wenn Unzucht stattfindet und man lässt sich scheiden und wieder heiraten, der begeht nicht Ehebruch. Weiteres Beispiel. Wer einen Menschen Handschellen anlegt und ihn in ein Gefängnis sperrt, es sei denn, man ist Polizist, der begeht eine Straftat. Darf ein Polizist Handschellen an dir anlegen und dich ins Gefängnis sperren? Ja. Natürlich, es gehört ja die Prämisse. Ja, es dient als Beispiel. Aber er darf das. Ich darf das nicht. Polizist darf das. Noch ein Beispiel. Also wir können das unendlich lang durchziehen. Okay, aber ich habe gedacht, einfach ein paar Beispiele. Wer bei Rot über die Ampel fährt und eine Sirene betätigt, es sei denn, man ist der Notarzt, der bezahlt Bußgeld. Der Notarzt bezahlt kein Bußgeld, wenn er über Rot fährt und die Sirene betätigt. Es sei denn, ausgenommen das. Und natürlich auch mit der für mich komplizierteren Sachstellung, wer beim Fußball den Ball in die Hand nimmt, es sei denn, man ist Torwart und übers Feld schmeißt, der begeht ein Foul. Ich zeige euch das nur, weil ich damit ein Problem hatte. Okay? Mich hat es so gewundert, wo ich die Leute so durch die Gegend gefragt habe. Die haben gesagt, was ist denn daran kompliziert für dich? Ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Ich meine, an sich ist es schon klar. Aber das ist für mich wie, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr manchmal Paulus lest. Das ist ja schon so wie verschachtelte Satzbau irgendwie. Sehr komisch. Manchmal verdecke ich sogar manche Stellen, damit ich weiß, auf was will er eigentlich hinaus. Wie gesagt, ich habe dieses Problem. Wenn ihr das nicht habt, ist es in Ordnung. Ja? Aber für mich hat es geholfen, einmal, ich sage es mal, diese Satzstellung unkomplizierter darzustellen, damit es für mich auch klarer wird. Es gibt auch Bibelübersetzungen, die übersetzen das so. Ist völlig legitim, ist Wort für Wort übersetzt, ist alles korrekt. Ne? Nur von der Satzstellung ist es mir einfacher und angenehmer, das so zu sehen, als, sage ich mal, die Schlacht hat 2000, wie die das übersetzt haben. Jetzt ist es aber so, wir haben doch Stellen, wo es heißt, zum Beispiel 1. Korinther 7,10, naja, den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht scheiden lassen soll von dem Mann, wenn sie aber geschieden ist, sie bleibe unverheiratet. Sie bleibe unverheiratet. Also, ich kann ja schlecht jetzt Matthäus 19 nehmen und ich sage jetzt mal so, 1. Korinther 7 verdrängen, als würde das nicht gelten. Genauso wenig kann ich aber auch 1. Korinther 7 nehmen und damit Matthäus 19 wegschlagen. Okay? So, beides ist doch Gottes Wort. Beides gilt doch für uns, was sollen wir tun? Was will der Herr? Wie sollen wir wandeln? Es ja? Gibt auch andere Stellen. Ja? Wer eine Geschiedene heiratet, bricht die Ehe. Wenn es jemand mal aufgefallen ist, gerade bei Matthäus 19, Jesus sagt einmal das und gleich danach sagt er, wer bei einer Geschiedene heiratet, bricht die Ehe. Also im selben Satz sogar. Das klingt vielleicht, ich will mal sagen, wirklich paradox, also so widersprüchlich, das kann doch gar nicht sein. Also einmal hier, dann einmal soll sie unverheiratet bleiben und ich kann es halt nachvollziehen, wenn man da Probleme hat. Ich bin auch ein Mensch, okay? Wir sind alles Menschen und es macht so, was ist denn das jetzt? Und was hatten wir ja gelernt bei den Bibelstunden ganz am Anfang? Die Bibel muss einheitlich gelesen werden, nicht gegensätzlich. Okay? Synthetisch, einheitlich. Nicht, wir nehmen jetzt das, aber das andere hauen wir weg oder das andere steht höher wie das andere. Wer entscheidet, was hoch, was niedrig ist? Nein. Beides ist gleich Gottes Wort und beides muss mit Ehrfurcht behandelt werden und beides muss ernst genommen werden. Okay? Also diese Stellen sind da. Jetzt ist aber der Punkt, wie kriegen wir das in Einklang? Naja, das ist halt dieses große Problem und da nehme ich mich mit rein. Versteht mich jetzt nicht falsch. Aber wir neigen sehr schnell dazu, gewisse Stellen als absolut zu betrachten. Quasi, gerade in dieser einen Stelle steht alles geschrieben zu diesem Thema, mehr brauche ich nicht. So ticken wir ein bisschen. Okay? Wie gesagt, ich auch. Man neigt schnell dazu. Und ich höre das ja auch sehr oft, dieses, das ist eine absolute Aussage. Das ist doch eine absolute, wo ich sage, ja, was heißt das? Sind die anderen Aussagen der Bibel nicht absolut? Und was heißt absolut? Wenn man absolut auslegt, das muss man doch ernst nehmen, sage ich, ja. Wenn man aber sagt, das ist absolut und das andere brauche ich nicht, da würde ich sagen, raus aus meiner Gemeinde. Ich will dich nicht hier haben. Denn so wie du mit der Bibel umgehst, das macht der Teufel. Der Teufel geht so mit der Bibel um. Ich nehme jetzt einfach ein paar Beispiele, damit ihr seht, wie schlimm das ist, wenn wir eine Sache betrachten, sie als, ich will mal sagen, absolut sehen und die anderen Aussagen zu diesem Thema einfach weglassen. Johannes 17,3. Jesus betet. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Klar, Jesus sagt, nur der Vater ist allein wahrer Gott, oder? Steht sogar allein. Jesus und der Heilige Geist sind also nicht Gott. Ich nehme diese Stelle, warum? Weil mit dieser Stelle wurde ich von Leuten konfrontiert, die behaupten, Jesus ist nicht Gott. Und Jesus hat es auch gar nicht gelehrt. Und siehe da, man forscht in der Bibel, man sieht da eine Stelle und sagt, guck dir das mal an, Georgi. Und du betest Jesus an. Bin ich jetzt ein Götzendiener? Wenn ich jetzt diese Stelle nehme und meine, das war's, mehr brauche ich nicht wissen, haben wir ein Problem. Es geht mir jetzt nicht darum, diese Stelle auszulegen, ja? Darum geht es jetzt nicht. Es geht mir nur darum, was passiert, wenn wir mit dieser Art und Weise durch die Bibel durchgehen. Auf der anderen Seite kann man sagen, in Offenbarung 19,16 wird über Jesus gesagt, und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen König der Könige, Herr der Herren. Das ist Jesus. Okay, also im Alten Testament wird Gott Vater als König und Herr bezeichnet. Jesus, über ihn wird aber gesagt, König der Könige und Herr der Herren. Also Jesus ist auch König und Herr über dem Vater. Würden wir das sagen? Nein. Er ist der König der Könige. Aber nicht auch König über dem Gottvater König. Versteht ihr die Problematik? Und das Schöne ist, die Bibel erklärt es ja selber. Also in 1. Korinther 15 sagt Paulus, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen, also unter Jesu Füßen, Wenn es aber heißt, und da finde ich so schön, die Bibel erklärt es sogar selber, wenn es aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, so ist doch offenbar, also quasi, es ist doch klar und verständlich, dass derjenige ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Ausgenommen der. Okay? Es sei denn der, der ihm alles unterworfen hat. Obwohl da doch alles steht. Ein anderes Beispiel. In Johannes 10 sagt Jesus, alle, die vor mir waren, das ist ja dieses bekannte Gleichnis mit dem Hirten und seinen Schafen. Er sagt, alle, die vor mir waren, waren Räuber und Diebe. Alles klar. Alle. Mose, Elia, die Gerechten, die Propheten, die falschen Propheten. Einfach alle, die vor ihm waren, waren Räuber und Diebe. Verrückte Auslegung, oder? Diese Auslegung haben die Irrlehrer in den ersten Jahrhunderten gebracht, die das Alte Testament weghaben wollten. Die haben gesagt, Jesus sagt selber, alle, die vor ihm waren, waren Räuber und Diebe. Wieso nehmt ihr Jesus nicht ernst? Verrückt, oder? Ja, alle, in welchem Bezug? Naja, alle, die wirklich gehandelt und gelehrt haben, wie Räuber, wie Diebe, aber doch nicht Mose, doch nicht die Propheten, weil an anderen Stellen beruft sich doch Jesus auf Mose und die Propheten. Matthäus 23,2. Jesus sagt zu seinen Jüngern, alles, was sie lehren, das tut. Er sagt ja, die Pharisäer und Schriftgelehrten haben sich auf dem Thron Mose gesetzt. Alles, was sie lehren, das tut. Jetzt haben wir folgendes Problem. In Matthäus 13 sagt derselbe Mann, der das gesagt hat, hütet euch von der Lehre der Pharisäer und Schriftgelehrten. Er sagt doch, dass wir alles tun sollen oder alles machen sollen, was sie uns lehren. Und das Amüsante ist, im selben Abschnitt, ja, ihr könnt mal Matthäus 23 lesen, im selben Kapitel, also er sagt, tut das, was sie euch lehren, und zwar alles. Aber danach, ein paar Verse weiter, kritisiert er die falsche Lehre der Pharisäer und Schriftgelehrten. Naja, alles, was richtig ist. Denn die Pharisäer haben doch nicht nur Müll geredet. Die haben sogar, ich habe ja die Mishnah mal gelesen, vieles war sehr gut. Natürlich, da waren Sachen, die waren komplett falsch. Und Jesus hat ja auch das angeprangert. Aber die anderen Dinge, die gut waren, die hat er sogar, dazu muss man halt das gelesen haben, die hat er sogar bestätigt, wo er sagt, das ist richtig. Das muss auch so sein. Also alles, in welchem Bezug? Absolut alles, also quasi auch das Falsche. Nein, sondern alles, was richtig ist. Sonst haben wir ein Riesenproblem. Ich versuche das mal in die Seelsorgeebene zu nehmen, zwischenmenschlich. Es geht jetzt hier direkt so die Beziehung zu Gott. Was machen wir, die Beziehung zu uns Menschen? Jesus sagt, wer zu seinem Bruder sagt, du Narr, der ist im höllischen Feuer schuldig. Alles klar. Wenn hier irgendjemand im Streit jemand anderen beleidigt, du Narr oder Dummkopf, je nachdem, ist ja Übersetzungsfrage, fertig. Du wirst zu 100% verdammt. Es wird dir nichts helfen. Gib keine Vergebung. Jesus hat dir nicht gesagt, aber ich vergebe dir oder so. Nichts. Du bist verloren. Es ist eine unvergebbare Sünde. Macht das Sinn? Nein. Wenn das jemand sagen würde bei uns, ich würde ihm sagen, hey, du hast bei uns nichts verloren. Natürlich kannst du für so eine Tat verdammt werden. Du kannst. Aber die Bibel sagt an anderer Stelle, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir ernsthaft um Vergebung bitten, was passiert da? So reinigt sein Blut uns von jeder Sünde, von jeder. Wenn ich aber nur das lese, und da wird ja auch keine Vergebung zugesprochen, nirgends steht in der Bibel, aber wenn jemand dann sich entschuldigt bei der Sünde Dona, nein, so eine absolute Aussage. Johannes 3,5, Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Okay, der Schächer ist verloren. Er wurde nicht getauft. Entweder ist der Schächer verloren oder Jesus hat gelogen. als er gesagt hat, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Weil es steht doch geschrieben, aus Wasser und Geist. Sonst kann man nicht reingehen. Grundsätzlich kann man auch nicht. Es sei denn, die Umstände lassen es nicht zu, wie beim Schächer. Wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Es sei denn, der Geschiedenen wurde Unrecht getan. Sie ist nicht zu Recht geschieden worden. Denn wann darfst du dich scheiden lassen? Bei Unzucht. Rein von der Logik, rein menschlich betrachtet. Wenn in unserer Gemeinde ein Partner dem anderen Partner fremdgeht, in dem Ehebruch geschieht. Und jetzt ist jemand anderes da und sagt sich, ja, diese Frau wurde jetzt geschieden oder dieser Mann. Vielleicht will ich sie heiraten. Wer von uns würde diesen Mann oder diese Frau nicht warnen und sagen, hey, hör mal, diese Person hat Ehebruch begangen. Rein menschlich betrachtet, halt dich bloß fern von der. Lass das sein. Jetzt nur rein menschlich. Würden wir doch abraten, hab ja nichts mit so einer Person zu tun. Und heirate ich schon gar nicht, weil sie würde dir auch Ehebruch, also sie würde dir auch untreu sein. Des Weiteren, einfach nur, wenn wir weiterspinnen. Was ist, wenn die zwei sich wieder versöhnen? Wenn aus Scheidung Versöhnung stattfindet. Stellt euch einfach mal vor, also was wäre das zwischenmenschlich gesehen? Da geschieht ein Ehebruch, sei es drum, ist furchtbar. Und da entsteht eine Scheidung. Und der Nächste gleich, oh, die ist endlich frei, alles klar. Moment mal, was ist, wenn die anderen, also was ist, wenn es wiederhergestellt wird? Einen Moment mal. Ruhig, okay? Rein menschlich betrachtet. Wenn Gott sagt, wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Das gilt für alle Zeit. Das ist unüberwindbar, das ist unumstößlich, weil die Schrift es sagt. Es sei denn aber, nicht sie hat Unzucht begangen, warum sie geschieden ist, sondern vielleicht ist der Mann einfach durchgedreht, ist vom Glauben abgefallen, ist weg, wollte ihr einfach einen Scheidebrief geben, sie hat um die Ehe gekämpft, er will nicht, sie ist frei. Sie ist an diesem Bund nicht gebunden. Es sei denn, in solchen Fällen, ich zitiere mal einen Vers, der mir bei der Seelsorge öfters mal aufgefallen ist. Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, weder Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder werden das Reich Gottes erben. Alles klar. Leute, liebe Gemeinde, wisst ihr, wie oft ich in der Seelsorge war? Und da war jemand, er hat auch nach seinem Übertritt zu Jesus Christus, auch nach seiner Wiedergeburt, ist er halt in solchen Sünden gefallen. Und was meint ihr, was der mir gesagt hat? Das war's mit mir. Hier steht doch geschrieben. Wo ich sage, ja, grundsätzlich ist es auch so, dass wenn jemand Ehebruch tut und Unzucht und weiß ich was, der wird das Reich Gottes nicht sehen, nicht erben. Aber wenn du doch umkehrst, wenn du doch Buße tust, das sagt doch die Schrift, alles wird dir doch vergeben. Nimm dir doch einen David, der hat Ehebruch und Mord begangen und dem wurde vergeben. Nimm mal die Stellen im Neuen Testament, wo Leute auch da so heftig gesündigt haben und sie wurden zur Buße aufgerufen. Also, wenn ich nur das sehe, und das ist ja dieses Problem, bitte versteht mich da auch richtig, wie seelsorgerlich wichtig es ist, dass wir einen gesunden Umgang haben mit der Bibel. Weil genau das ist das Problem. Ich muss dann erstmal die Leute überzeugen, hey Leute, das ist nicht das Einzige, was in der Bibel steht über dieses Thema. Die Bibel sagt aber auch von Vergebung. Sie bietet Buße an. Sie bietet es an, dass eine Wiederherstellung da stattfindet, obwohl Ehebruch begangen wurde. Obwohl Unzucht begangen wurde. Du kannst umkehren. Das steht aber auf der anderen Seite der Bibel. Und das gehört genauso dazu. Das ist genauso wichtig wie diese Stelle hier. Jesus sagt in Lukas 16, 18, jeder, der sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Hier ist nicht einmal dieses es sei denn dabei, also quasi, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Unzucht. Hier ist einfach nur, wer das tut, vorbei. Also ich kenne Leute, also ich kenne auch so Erklärungen. Man liest einfach nur Lukas 16 Und bei diesen Christen oder bei diesen Gemeinden, die sagen dann, nicht einmal, wenn deine Frau Ehebruch begangen hat oder Unzucht begangen hat, darfst du dich scheiden lassen. Nicht einmal da, weil Lukas 16 sagt das. Ich sage, hey, Moment mal. Aber Jesus sagt doch an anderer Stelle, dass du sehr wohl dich scheiden lassen darfst. Und dieser, nö, hier steht doch. An dieser Stelle, ja. Aber an anderen Stellen wird doch noch mehr erklärt. Schaut mal, ich habe ja jetzt ein Jahr lang eine Weiterbildung gemacht und 4-5 Monate durfte ich in der Personalwirtschaft sein. Und in der Personalwirtschaft hast du halt sehr viel mit Gesetzen zu tun. Sehr, sehr viel. Paragraphen, Gesetze und weiß was ich nicht alles. Und da ist es halt so, genauso wie in der Bibel, man hat ein spezielles Thema und man sagt, das ist so. Zum Beispiel mit den Krankenkassen, das muss so sein. Mit den anderen Institutionen, das muss so sein, so sein. Und man lernt das 2-3 Monate, ich will mal sagen, halb auswendig, welche Fälle zum was gilt. Und auf einmal heißt es, es sei denn, das trifft vor. Und ich bin dann so schockiert und sage dem Dozenten, hä, aber wir haben doch 2-3 Monate die ganze Zeit gelernt, das und das ist doch pauschale Aussage. Ja, stimmt, es sei denn aber das, dann gilt das nicht mehr. Genau dasselbe. Und daraufhin haben ja die Leute angefangen, wegen diesen ganzen Fällen, hat man dann Gesetzesbücher erstellt, das bürgerliche Gesetzbuch oder das Handelsgesetzbuch, dass man ein Thema hatte und man hat geschrieben, in diesem Fall trifft das zu. Und dann kommt, es sei denn, Punkt A, Punkt B, Punkt C, Punkt D, also die ganzen Ausnahmen werden aufgelistet, die nach der Erfahrung gekommen sind. Und dann werden wieder Sachen aufgelistet, die halt dazugekommen werden, die nach der Erfahrung kommen. Das machen wir ja auch in der Theologie. Der Katechismus ist ja so. Der Katechismus, übrigens katholische Kirche, auch lutherische Kirche, ja, die nehmen die Wörter, die Sätze der Bibel und sagen, ja, guck mal, bei Gott ist es so, Gott ist das. Und das Himmelreich, es ist das. Man nimmt dann die ganzen Stellen mit. Ja, man fasst das zusammen. Natürlich muss das korrigiert werden. Kann ja sein, dass man sich irgendwo verirrt hat. Kann ja sein. Aber das machen wir auch. Das ist völlig normal. Das macht die Welt. Okay? Wenn man halt stur, ich sag's mal auch in der Welt, nur eine Aussage nimmt zu einem Thema, dann hast du ein Problem. Du bist mit einem Bein im Knast. Und dann kannst du ja dem Richter erklären, hier steht doch. Und der Richter wird sagen, ja, aber an anderen Stellen steht doch auch das. Nein, hier steht das. Es ist genau dasselbe Schema. Okay? Also, wenn wir diese ganzen Stellen betrachten, mit einbeziehen, dann müssen wir theoretisch sagen, es ist verboten, dich scheiden zu lassen. Selbst das ist verboten. Du sollst für deine Ehe kämpfen. Deinem ganzen Herzen, alles, was in dir steckt, mit deinem besten Wissen und Gewissen, nicht einmal scheiden solltest du dich. Wenn aber dein Ehepartner große Sünde begeht, wie Ehebruch, und er verharrt darin, und ich würde sogar sagen, kämpfe darum, guck, dass Wiederherstellung da ist, kämpfe darum, dass Vergebung da ist, und. Aber derjenige fällt vom Glauben ab und weiß was ich was. Dann hast du auch nach Gottes Recht, dich scheiden zu lassen. Und auch nach dieser Prämisse, nach Gottes Recht, wieder zu heiraten. Es sei denn, unter dieser Prämisse. Ich möchte gerne diese Stelle ein bisschen im Kontext lesen, weil darum geht es ja ein bisschen. Und ich fand den Kontext sehr interessant, gerade in Matthäus 19. Da kommen ja die Pharisäer und Schriftgelehrten zu Jesus und da heißt es ja, da sprachen sie zu ihm, warum hat denn Mose befohlen, ihr einen Scheidebrief zu geben und sie zu entlassen. Er sprach zu ihnen, Mose hat euch wegen der Härtigkeit eurer Herzen erlaubt, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an war es nicht so. Und dann kommt unser Text, ja, ich aber sage euch. Und danach, ich habe es blau unterstrichen, kommt, wenn ein Mann solche Pflichten gegen seine Frau hat, so ist es doch gut, nicht zu heiraten. Jetzt finde ich ein bisschen interessant, ich will das mal so eingehen. Die Pharisäer sagen, Mose hat doch befohlen, so quasi, ja, ja, lass dich scheiden, hier. Und Jesus korrigiert das gleich und sagt, Mose hat euch erlaubt, scheiden zu lassen. Also ein notwendiges Übel, wenn deine Frau was getan hat. Aber nicht das, ja, ja, jetzt kann ich die Scheidebriefe durch die Gegend werfen. Es ist eine Erlaubnis und kein, ja, mach das. Das nächste ist, was ich interessant finde, auch hier merke ich, wie schnell wir lesen, wenn Jesus sagt, ja, Mose hat euch erlaubt, von Anfang an war es nicht so. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber im Kopf hat man dann gleich, ja, ja, genau, Mose hat es erlaubt, Jesus aber nicht. Das stimmt ja gar nicht. Mose hat erlaubt, sich scheiden zu lassen. Jesus auch. Jesus sagt nur, von Anfang an war es gedacht, der Gottes Wunsch für den Menschen, auf immer und ewig zusammen zu bleiben. Jesus sagt nicht, von Anfang an war es nicht so, denn ich sage euch jetzt aber, man darf sich nicht scheiden lassen, sondern er erlaubt sogar ziemlich oft, bei Stellen sich scheiden zu lassen. Warum? Wenn große Sünde da war. Okay, das mit der Härtigkeit der Herzen fand ich auch interessant, weil wenn es ihnen erlaubt wurde und sie hatten harte Herzen, haben wir auch harte Herzen? Ich meine, gibt ja Christen auch bei uns in der Gemeinde. Ich meine, seht euch den David an. Der hat auch Ehebruch begangen. In diesem Moment, was er da getan hat, es war Herzenshärtigkeit. Er hat auch einen Menschen umgebracht. Also, versteht ihr, die Pharisäer hatten ja grundsätzlich ein Problem mit Jesus, weil es wie schien, als würde er einfach Mose widersprechen und ein neues Gesetz anführen. Deswegen kommen sie jetzt zu ihm. Und Jesus, gerade in dieser Stelle, sagt er, Moment, versteht mich richtig. Versteht mich da richtig. Wenn sich jemand scheidet und eine andere heiratet, es sei denn wegen Unzucht, der ist ein Ehebrecher. Es ist nicht so, dass ich gegen Mose schieße. Ich definiere, was damit gemeint ist. Denn was war das Problem? Es steht ja in 5. Mose 24, bitte erinnert euch dran, wenn jemand etwas Verächtliches an ihr findet. Klingt ja sehr allgemein, oder? Verächtlich. Was ist denn alles verächtlich? Vom jüdischen Kontext her gab es zwei große Schulen. Ja? Zwei große Gelehrte und aus denen kamen zwei große Schulen. Die Schamai-Schule, ja, die war so ein bisschen, ich will mal sagen, konservativer. Und wenn er daran gedacht, so naja, was ich bis jetzt gelesen habe, was ich auch von anderen gehört habe, wo ich die Mishnah selber gelesen habe, es ging darum, okay, wie erklären wir das jetzt, Verächtliches finden? Na, und Schamai hat gesagt, naja, Verächtliches ist zum Beispiel, wenn eine Frau Unzucht begeht, schwere Sünde, Ehebruch. Rabbi Hillel hat gesagt, nee, wenn deine Frau die Suppe versalzt, dann darfst du dich von ihr trennen. So verächtlich. Das ist ja Definitionssache. Was ist alles verächtlich? Meine Frau kauft rote Schuhe. Ich hasse Rot. Scheidebrief. Also wenn ich will, ich finde immer etwas Verächtliches an meiner Frau. Und die Schule von Rabbi Hillel würde mir da sehr gut in den Kram passen. Und Jesus sagt, nein. Nicht, was Hillel da sagt, sondern ich bestätige Schamai. Es ist nicht irgendwie eine Kleinigkeit, wo du dich einfach durch die Gegend scheiden lassen kannst, sondern es muss wirklich was Großes da sein, ein großes Vergehen, wo dir eine Erlaubnis zuteil wird, dich zu trennen. Das ist ein großer Unterschied. Im Judentum war es damals so, dass die Juden haben gesagt, schau mal, wir haben dieses Gesetz von Mose, eines Tages wird aber der Messias kommen und er wird uns das Gesetz erklären. Er wird die richtige Auslegung für uns geben. Das ist dann sein Gesetz. So war es doch auch. Jesus hat Mose genau definiert, was ist damit gemeint. Das ist nicht gemeint mit, sie versalzt die Suppe, sondern große Sünde, Unbußfertigkeit, kein Verlangen danach, für diese Ehe zu kämpfen. Dann, bei solchen Sachen, es sei denn bei sowas, hast du die Erlaubnis, dich scheiden zu lassen und jemand anderen zu heiraten. Nochmal, bei Mose geht es speziell um Scheidung. Ja? Was diese Art und Weise angeht, diese Härtenherzigkeit, würde ich auch sagen, Jesus plädiert halt auf die Art und Weise, es wurde nicht genau definiert von Mose, was ist verächtlich gemeint. Und ich würde sagen, Jesus definiert es sehr gut, indem er zeigt, große Sünden, das ist das Verächtliche, das ist das Anstößige. Kommen wir mal zu der anderen Stelle. Es heißt ja, wenn sich aber der Ungläubige scheiden will, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen, Fällen, Plural, ja, nicht in solchem Fall, Fällen nicht gebunden. Als ich damals, ich sage es mal so, von der Logik, von der Theorie war, man darf sich auf keinen Fall wieder heiraten, war dieser Vers mir immer ein Anstoß. Ich habe den nie verstanden. Ich weiß noch, wie viele Kommentare ich dazu gelesen habe, wo es zum Beispiel hieß, ja, man ist halt nicht gebunden, für die Ehe zu kämpfen oder irgendwas, so ein bisschen abstrakt, sage ich mal. Und ich dachte mir so, ja, aber gebunden, man ist dann nicht gebunden, das heißt, da ist kein Band mehr. Man ist halt nicht gebunden. Ja? Und ich selber, obwohl ich ja komplett dieser Überzeugung war, ich fand diese Erklärung halt zu dieser Stelle immer so schlecht und dachte mir, ja, aber gut, okay, was soll ich halt machen? Hab aber weitergelesen. Jetzt ergibt es für mich schon einen Sinn. Denn der Ehebund ist ja ein Bund nach Malachi 2, wo Gott sagt, ich hasse es, dass du verlässt den Bund mit der Frau deiner Jugend. Ich hasse das. Ja, wo ein Bund ist, gibt es Bedingungen. Du bist gebunden an diesen Bund. Du bist verpflichtet. Wenn aber der eine gehen will, wie in diesem Fall zum Beispiel, so bist du nicht gebunden. Du bist an diesen Vertrag, an diesen Bundesschluss, der da stattgefunden hat, weil das ist ja die Ehe. Du bist dann nicht gebunden. Das Interessante ist, Gott selber, Jeremia 3,8, wer will, kann nachlesen, er hat ja auch dem Volk Israel einen Scheidebrief gegeben. Also es steht da. Warum? Aufgrund ihrer Sünden. Und es ging ja sogar so weit, dass er sie auch preisgab den Babylonern. Sie haben gemordet, die Israeliten. Er hat gesagt, alles klar, wenn die anderen kommen, können die euch ermorden. Gott hat einen Scheidebrief gegeben. Jetzt ist es ja interessant, es ist ja ein Fall, den Paulus da sagt, wenn einer den anderen verlassen will. Aber er sagt, in solchen Fällen, Plural, ist man nicht gebunden. Und da fand ich interessant, was die Orthodoxie dazu sagt. Ich habe vor einigen Monaten, wo ich noch nicht in diesem Thema drin war, gelesen, nicht bei allen ist es so, ja, aber bei der großen Masse der orthodoxen Kirchen ist es so, dass Scheidung und Wiederheirat erlaubt ist, und zwar nicht nur bei Unzucht oder bei Ehebruch. Und ich habe mir das so angehört, was die da so machen, ich habe mir auch ein paar Vorträge angehört, und ich habe das damals, ich weiß doch, ich habe das so belächelt, weil ich dachte, also Jesus sagt, wer eine geschiedene hat, bricht die Ehe, und dann kommen die mit ihren Erklärungen da und so, und ach, habe das so ein bisschen verworfen. Jetzt ist es aber so, ich habe mir halt darüber Gedanken gemacht, und obwohl ich das eigentlich biblisch gesehen nicht gut fand, dachte ich, rein menschlich betrachtet, fand ich, das ist das beste System. Ich habe nichts Besseres gefunden, als das, wie die orthodoxe Kirche damit umgeht. Fand ich genial. Ich bin zu meiner Frau und habe gesagt, eigentlich so wie die das machen, finde ich richtig gut. Habe meiner Frau das erklärt, ich erkläre es auch euch. Und die so, ja, ich auch, aber darf man ja nicht. Ich so, ja, menschlich gesehen finde ich gut, aber natürlich vor Gott nein. Dann kommt das und dann dachte ich, hey, also da gab es offensichtlich Leute, die haben sich viel mehr Gedanken gemacht. Die orthodoxe Kirche gibt es ja schon seit, weiß ich, wie viele Jahrhunderten. Die haben sich viel mehr darüber Gedanken gemacht und ich finde auch ihre Logik auch genial. Die sagen sich, Jesus sagt nicht ausschließlich Unzucht. Man kann das so lesen, ja, es sei denn. Nur es macht erstmal von der Bibel keinen Sinn und auch von der Logik. Erstmal, die Bibel selber nennt explizit zwei Fälle. Einmal bei Unzucht, Matthäus 19, und 1. Korinther 7, wenn der eine gehen will. Der geht einfach, da ist keine Unzucht. In solchen Fällen ist man nicht gebunden. Das sind zwei Fälle. Nicht einer. Und die Orthodoxie, die sagt halt, okay, wenn Jesus erlaubt, sich von seiner Frau zu trennen, wenn sie Ehebruch macht, ist es dann nicht erlaubt, wenn sie versucht, seine Kinder umzubringen. Oder wenn sie ihn vergiften will. Da ist es nicht erlaubt. Die Logik ist folgende. Wenn schon in einem geringeren Fall das eintritt, wie viel mehr bei einem größeren? Es gibt auch viel schlimmere Sünden wie Unzucht. Es gibt viel schlimmere Sünden, als dass meine Frau mir untreu ist. Was ist, wenn sie vom Glauben abfällt, Satanistin wird, bei mir zu Hause okkulte Dinge treibt und meine Kinder besessen machen will? Und sie will davon auch nicht ab. Sie lästert den Geist Gottes, bleibt auf ewig in ihrer Verstockung und will darin erfahren. Was mache ich dann? Jetzt denkt ihr vielleicht, aber warte mal, gibt es solche Fälle? Ich kann euch sagen, es gibt alles. Es gibt Fälle, ich sage euch mal selber, es war eine Diskussion. Große Gemeinde, die Frau wird vom Mann tot geprügelt, fast tot, halbtot. Okay, die war ja nicht tot, aber halbtot geprügelt. Jetzt wurde gefragt, du, lieber Bruder, warum machst du das? Und er erklärt irgendwas, irgendeine Banalie, wo man sich einfach nur fragt, wegen sowas hast du deine Frau halbtot geschlagen? Und er sagt, ja. Und da war auch keine Form von Buße oder irgendwie sowas. Natürlich, dazu war er noch ein Trinker. Was machst du jetzt? Lässt du die Frau dort? Soll er sie dann wirklich noch totschlagen? Und die andere Frage ist, man kann natürlich sagen, ja, nee, dann soll sie halt rausgehen. Dann ist er halt so. Und dann muss sie halt mit dem Kreuz leben, jetzt auf immer alleine zu sein. An sich, wenn das die Bibel so sagt, dass dieses Kreuz dann da ist, dann ist es richtig. Dann muss die Schwester leider die Konsequenzen von diesem Typen tragen, dass sie jetzt alleine bleiben soll. Die Frage ist aber, ist das so? Möchte Gott dieses Opfer? Es gibt ja auch schließlich unnötige Opfer. Davon redet die Bibel auch. Darüber will ich mal eine separate Predigt halten. Es gibt auch unnötige Opfer, die Gott überhaupt nicht will. Jetzt ist die Frage, dürfte die Frau sich von so einem scheiden lassen und wieder heiraten? Schließlich bleibt er auch unbußfertig. Was machen wir da? Kommen wir mal zu der Bibel. In 2. Chroniker 2, Vers 6 sagt Salomo, aber wer kann ihm ein Haus bauen? Da sagt Salomo. Denn der Himmel und aller Himmel können ihn nicht fassen. Und wer bin ich, dass ich ihm ein Haus baue, es sei denn, um vor ihm zu räuchern. Okay, also Salomo hat ausschließlich den Tempel gebaut, nur um drin zu räuchern. Ich dachte, im Tempel betet man auch. Ich dachte, im Tempel bringt man auch die Opfer. Ich dachte, im Tempel reinigt man sich auch. Ich dachte, im Tempel geht man auch zum Priester und bereitet sich mit ihm. Steht doch alles in Mose. Wir würden doch niemals sagen, aufgrund von dieser Aussage, Salomo hat nur ausschließlich den Tempel gebaut, nur um darin zu räuchern. Wir würden doch niemals sagen. Wir würden sagen, na gut, das ist halt gemeint, insbesondere wegen Räuchern, aber nicht ausschließlich. Eine andere Stelle aus dem Neuen Testament. Jesus sagt, niemand kann in das Haus des Starken hineingehen und seinen Hausrat rauben, es sei denn, er bindet zuvor den Starken. Ist das so? Also ich kann nur in das Haus eines Starken eingehen, ausschließlich, wenn ich ihn binde. Nein, ich kann ihn auch K.O. schlagen, komme ich auch in sein Haus. Ich kann ihm auch die Gliedmassen abschneiden, komme ich auch in sein Haus. Ich kann ihm K.O.-Tropfen geben, komme ich auch in sein Haus. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie ich als Starker oder als Stärkere in das Haus eines anderen eingehe, auch ohne, dass ich ihn binde. Ist diese Aussage gemeint ausschließlich, du kannst ihn halt nur binden oder du musst halt solche Sachen anwenden, wie das Binden, wie ihn, sag ich mal, untätig zu machen. Aber ich kann sehr viele Dinge machen, wie ich ihn untätig machen kann. Wenn wir sagen, eine Frau darf sich nur scheiden, ausschließlich und wieder heiraten, wenn sie Ehebruch begeht, aber nicht bei anderen Sachen. Das wäre dieselbe Logik, also schlimmeren Sachen, das wäre dieselbe Logik, als würde man sagen, wer einen Menschen ins Gesicht schlägt, der wird dafür bestraft von der Justiz. Wer aber einen Menschen den Kopf abschlägt, ja, da wissen wir nicht, ob er bestraft werden soll. Macht das Sinn? Und jetzt kommt das Ding. Die Gefahr ist, und ich weiß, das haben mir dann auch die Leute gesagt, ja, aber wer entscheidet dann, in welchen Fällen man sich scheiden lassen darf? Was ist, wenn wirklich da irgendwelche Hillelis kommen und sagen, ja, also ich empfinde das auch übel schrecklich, wenn meine Frau vegetarisch kocht, ist zwar keine Unzucht, aber hey, ja. Nein, so funktioniert es nicht. Es müssen solche heftigen Dinge sein wie Unzucht, wie Mord, wie versuchter Mord, wie solche Dinge, wo die Bibel selber sagt, das ist unglaublich, was da stattfindet. Und das Schöne ist, und das kommt, jetzt komme ich noch mehr zur Orthodoxie, bei uns ist dieses Problem, ich sage nicht bei allen Christen, sondern grundsätzlich bei uns westlichen Christen, katholisch, protestantisch, allgemein. Bei uns ist es so, wir sind sehr, wir teilen die Ehe und die Gemeinde. Die Ehe ist ein separates Ding, die Gemeinde ist ein separates Ding. So ticken die Orthodoxen nicht. Die Orthodoxen sagen, ihr seid bei uns in der Kirche, Gott will Heiligkeit. Auch in eurer Ehe werdet ihr euch so benehmen, wie Gott es will, oder wir jagen euch aus der Kirche raus. Und dort ist es auch so, du kannst ja nicht einfach in irgendeine andere Kirche gehen, sondern die orthodoxen Kirchen sind in einem Bund. Du bist dann ausgeschlossen, du bist weg. Okay? Und die sagen halt, wir überprüfen jede Ehe. Wir schauen, wer hat sich die größere Schuld auf sich geladen. Es gehören ja immer zwei. Wobei ich diesen Spruch eigentlich ziemlich doof finde, weil was hat Jesus getan, dass die Pharisäer ihn getötet haben oder ausgeliefert haben? Was hat Josef getan, dass seine Brüder ihn verkaufen und umbringen wollten? Okay? Die Bibel sagt ja, der mich dir ausliefert, hat größere Schuld. Okay? Also es gibt schon einen Schuldunterschied. Und die Orthodoxie sagt, wir überprüfen jede Ehe und schauen und wollen Zeugen aussagen, wollen überprüfen und sehen, wer von den beiden ist ein Sünder. Der wird ausgeschlossen, die andere ist freigesprochen, die ist an diesem Bund nicht gebunden. Es kann aber auch sein, dass die Priester sagen, weder noch. Ihr dürft euch weder scheiden lassen, noch darf irgendeiner noch wieder heiraten. Reißt euch zusammen. Das wird überprüft. Wie sieht es da aus? Weil jeder Fall ist unterschiedlich. Und deswegen finde ich das so genial, weil bei uns ist so, habe ich ein Problem in meiner Ehe. Ihr habt mir ja nichts zu melden. Ist doch meine Ehe. So mein Privatleben. Dort ist es nicht so. Dort sind alle beteiligt. Dort gibt es Zeugen. Dort wird überprüft. Da wird zusammengebetet, zusammengeredet. Es wird gekämpft. Wie wäre es denn, dass ihr so und so versucht? Eheberatung, all drum und dran. Und ganz am Ende, ich hoffe halt, dass es auch die meisten Fälle halt gut stattfinden, dass der Sünder offenbart wird. Und dass der Unschuldige freigesprochen wird. Und auch das ist biblisch. Schaut mal an, davon hat ja Heiko gepredigt. In 5. Mose 17, 8 bis 11 wird uns gesagt, wenn dir zu schwer wird, ein Urteil zu fällen in Sachen eines Mordes oder eines Streites oder einer Körperverletzung, bei irgendeiner Streitsache, die innerhalb von deiner Toren vorkommt, dann mache dich auf und gehe hinauf an den Ort, an den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Und du sollst zu den Priestern, den Leviten und zu dem Richter kommen, der zu jener Zeit in sein Amt sein wird und fragen. Sie sollen dir das Urteil sprechen und du sollst nach dem Urteilsspruch handeln, den sie dir von jedem Ort aus verkündigen, den der Herr erwählen wird. Und du sollst darauf achten, dass du nach all dem tust, was sie dich lehren. Nach dem Gesetz, das sie dich belehren und nach dem Urteil, das sie dir fällen, sollst du handeln. Und du sollst von dem Urteilsspruch, den sie dir verkünden, weder zur rechten noch zur linken abweichen. Und unten steht weiter, jeder, der dem Priester nicht gehorcht, der soll sterben. Dieselben Attribute, die eigentlich der Bibel zuvorkommen, wandle im Gesetz Mose, weder zur rechten noch zur linken, wer das nicht tut, soll ausgerottet werden und keine Ahnung was, der soll sterben vom Herrn und. Dieselben Attribute gelten für den Priester, für die Priester, die vor Ort sind. Wenn eine Sache zu schwer ist, und bei aller Liebe, eine Ehe ist nichts Leichtes, natürlich schwer. Und vor allem, wenn Ehebruch oder Ehescheidung da ist. Da geh doch zu den Priestern, Klammer auf, zu den Priestern im Neuen Testament, deine Gemeindeleiter, deine Gemeinde, und schaut nach, was sagt das Gesetz, und prüft und betet darum, wie sieht das jetzt aus? Und nach diesem Urteil handle. Die Orthodoxen sagen, wir sind die Priester im Neuen Testament. Genauso wie im Alten Testament ihr darauf hören solltet, was die euch sagen, genauso gilt es jetzt. Eine Sache, die nicht genauer definiert ist, da kommt die Kirche mit deinem privaten Leben, weil das wird nicht unterschieden. Und wir werden gemeinsam versuchen, eine Lösung zu finden. Und wo Buße stattfinden muss, da soll auch Buße geschehen. finde ich persönlich das beste System. Genau so soll es sein. Nicht, dass jeder für sich selber entscheidet, was richtig und was falsch ist. Die Gemeinde kommt mit. Und die Gemeinde wird sagen, ihr dürft weder noch euch scheiden lassen, weder noch heiraten. Reißt euch zusammen. Oder die Gemeinde wird sagen, der hat größere Schuld auf sich geladen. Du kannst ihm aber vergeben. Arbeitet daran. Wenn derjenige aber vom Glauben abfällt und keiner von uns kann garantieren, kann mir jemand garantieren, dass meine Frau in einer Woche noch gläubig sein wird oder in einem Jahr? Keiner. Jeder Fall ist unterschiedlich. Jeder Fall wird individuell behandelt. Da gibt es kein Schema F, wo man einfach pauschal irgendwas sagt. Da wird untersucht, gebetet, gerungen. Und dann kommt das Urteil. Ich bin gleich durch. Ich habe auch ein bisschen in der frühen Kirchengeschichte mal nachgeschaut. Und da fand ich interessant, was ich da so gefunden habe. Beim Hirte des Hermas wird gesagt, also die Frage heißt, was nun, o Herr, fragte ich weiter, da fragt Hermas nämlich, soll der Mann tun, wenn die Frau ihn in dieser Leidenschaft verharrt, also in dieser Unzucht? Dann ist die Antwort, dann soll er sie entlassen, sagte er, und der Mann soll für sich bleiben. Wenn er aber seine Frau entlässt und eine andere heiratet, dann bricht er selbst die Ehe. Ja, was sagt Hermas? Keine Wiederheirat. Oder? Steht ja. Genauso wie Athenagos. Da heißt es, denn nicht im Aussinnen schöner Sprüche besteht unser Leben, sondern in der Ausführung schöner Taten und in der Anleitung hierzu, auf dass ein jeder bleibe, wie er geboren ist, oder nur einmal sich vereheliche. Denn die zweite Ehe ist nur ein verbrämter Ehebruch. Denn wer sein Weib entlässt, sagt unser Lehrer, und eine andere heiratet, bricht die Ehe. Fällt hier jemandem was auf? Dieser interessante Zusatz, und eine andere heiratet, es sei denn, ne, der fehlt. Natürlich können wir jetzt sagen, okay, vielleicht haben ja die frühen Christen einfach nur Lukas 16 zitiert. Ich habe jetzt nur zwei Stellen geholt, da gibt es ja sehr viele Stellen, wie die da sind. Die Mehrheit der frühen Christen hat halt eine Wiederheirat verboten. Die Mehrheit. Es gibt aber welche, die haben Nein gesagt. Und die Mehrheit, das fand ich so interessant, entweder wurden nur diese einen Stellen gelesen, oder wenn jetzt wirklich Matthäus 19 zitiert wird, dieser wichtige Zusatz einfach weggelassen. Und wer eine andere heiratet, wird einfach weggelassen. Jetzt will ich mal kurz was erklären. Mir wird ja öfters vorgeworfen, dass ich die frühen Christen der Bibel gleichsetze. Quasi als wären sie inspiriert. Es kommt das gute Beispiel, nein, tue ich nicht. Obwohl die Mehrheit, und das ist das, was ich bis jetzt gelesen habe, vielleicht kann ein anderer mich überzeugen, aber die Mehrheit war gegen eine Scheidung und Wiederheirat. Schaut mal, der Athenagos hat zum Beispiel gesagt, wer sich nämlich seines ersten Weibes entledigt und eine andere heiratet, ist ein versteckter Ehebrecher, selbst dann noch, wenn jene gestorben ist. Römer 7 sagt doch, du darfst wieder heiraten, wenn dein Ehepartner gestorben ist. Aber selbst das hat Athenagos nicht erlaubt. Ist falsch. Ich will sagen, auch die frühe Kirche muss man ja überprüfen mit der Heiligen Schrift. Muss man sehen. Es gab Tendenzen, wo ich sage, das finde ich ein bisschen heftig. Clemens von Alexandrien zum Beispiel hat gesagt, Geschlechtsverkehr in der Ehe ist nur erlaubt zur Kinderzeugung. Ist das so? Die Bibel sagt das nicht. Die Bibel sagt sogar das Gegenteil. Clemens hat auch gesagt, Keuschheit und Bedeckung ist der ganze Leib. Burka. Das ist Clemens von Alexandrien. Ist das so? Nein. Man hat halt in der Heiligkeit und so auch, ich sage es mal, ein Stück weit übertrieben. Okay? Nicht alle natürlich, aber es gibt Tendenzen, wo man auch übertrieben hat. Die Bibel sagt, weich weder zu rechten noch zu linken. Bleib mal bei dem. Wir müssen den schmalen Weg nicht schmaler machen, den das Leben führt, und wir müssen den Weg auch nicht breiter machen. Lassen wir den Weg so, wie er ist. Man muss nicht härter und nicht weicher die Speise machen. Lassen wir die Speise so, wie sie ist. Und hier möchte ich auch zeigen, da widerspreche ich der Allgemeinheit oder der Mehrheit der frühen Kirche, was nicht richtig ist. Man muss auch das überprüfen. Wir halten uns nach dem vinzentischen Kanon, der sagt, zuerst die Bibel, danach die Kirche. Die Bibel ist zuerst und das wurde auch gelehrt in der frühen Kirche. Zum Beispiel hat die frühe Kirche auch Fehler gemacht, wie gesagt, auch beim Bischofsamt, dass es drei Ämter gibt, Bischof, Älteste und Diakon. Nein, es gab nur eine Zweiteilung, nicht eine Dreiteilung. Das glauben sogar heute noch gewisse Theologen aus der Orthodoxie und katholischen Kirche, die sagen, es ist eigentlich nicht biblisch, wurde von der Kirche eingeführt. Also ich bin nicht der Einzige, der das sagt. Okay? Also bei der frühen Kirche, ja, sie dient uns als Autorität zur Lehre, gut, aber es muss überprüft sein, und zwar in allen Bereichen der Heiligen Schrift. Hier mal den Wind aus den Segeln nehmen. Nein, ich tue die frühen Christen nicht der Bibel gleichsetzen. Das beste Beispiel kommt gerade. Ich bin gleich fertig. Wenn wir in der Bibel lesen und wir, ich sage es mal stumpf, nur eine Seite lesen, haben wir ein Problem. Wer durfte die Schaubrote essen im Tempel? Ausschließlich. Nur die Priester. Wer hat Schaubrote gegessen und war ohne Schuld? David und seine Knechte. Steht irgendwo in Mose, es sei denn, du darfst Schaubrote nicht essen, es sei denn, du bist in Flucht um dein Leben. Steht nirgends. Aber Jesus rechtfertigt das und sagt, natürlich, grundsätzlich darfst du Schaubrote nicht essen. Es sei denn, das sind Situationen, wo es um Leben und Tod geht. Wie bei David und seinen Knechten. Die waren keine Priester. Ehebruch, Ehebrecher, die kommen nicht in den Himmel. 100%. Warum? Die Bibel sagt es. Es sei denn, sie kehren um. Aufrichtig. Es sei denn. Lügen ist falsch. Absolut. Sünde, oder? Wie viele haben in der Bibel gelogen? Und sie wurden sogar gesegnet dafür. Manche wurden sogar gerecht gesprochen dafür. Lügen ist falsch. Es sei denn, es kommen Situationen im Leben, wo sogar gerechtfertigt wird. Den Sabbat darf man nicht brechen. Darf man nicht. Die Makkabäer haben ihn gebrochen. Es ging um ihr Leben, um das Leben ihrer Kinder und Frauen. Und sie wurden gesegnet und gerettet. Derselbe Mann, der gesagt hat, halte die andere Wange hin. Derselbe Mann hat die Peitsche genommen. Das ist derselbe Mann. Grundsätzlich sollen wir ja die andere Wange hinhalten. Grundsätzlich sollen wir Böses ertragen. Das macht uns ja Christen aus. Gibt aber Momente im Leben, wo ich das Böse nicht ertragen werde. Wenn ich auf die Straße gehe und ich sehe, wie eine Frau von anderen Leuten belästigt wird, vielleicht sogar vergewaltigt wird, die Gefahr besteht. Ich bin der Erste, der hingeht und die Peitsche nimmt. Bin der Erste. Aber grundsätzlich halte ich die andere Wange hin. 1. Korinther 7,9. Wenn sich aber jene nicht erhalten können, so sollen sie heiraten, denn heiraten ist besser als in Glut geraten. Jetzt ist es ja so, wir sagen ja, ich sage es mal, das habe ich früher gesagt, ja, wenn sie halt geschieden ist, muss sie halt so bleiben und sie muss gucken, wie sie halt damit fertig wird, dass sie allein ist oder der Mann, dass er allein ist. Jetzt gibt es halt Fälle, die geraten trotzdem in Glut. Die können damit nicht umgehen. Was machen wir dann bei solchen? Das kann man sagen, ja, lebt doch so. Wenn Gott es so verlangt, dass man so leben soll, okay, dann trage dieses Kreuz. Das ist die Frage, will Gott das so? Muss man einfach die ganze Schrift durchgehen. Jetzt möchte ich ganz kurz eine Sache sagen. In Markus 7 sagt Jesus, vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Natürlich besteht immer die Gefahr bei uns allen, dass wir nicht 100% biblisch lehren oder biblisch handeln, obwohl wir es biblisch wollen. Obwohl wir wollen, ist wichtig. Okay? Und ich weiß von Geschwistern, die extra unverheiratet blieben, weil sie glaubten, Gott möchte das so, weil schließlich ist Wiederheirat verboten. Und wenn ich jetzt natürlich meine PowerPoint präsentiere, kommt natürlich in einem Gewissen, ja, war das jetzt dann umsonst bei Gott? mein Aufwand, mein Opfer, das ich für Gott getan habe, dass ich allein geblieben bin, dann ist es ja vergeblich, weil war ja wie Menschengebot. Und jetzt kommt die Gefahr. Hör auf, Gott als Staatsanwalt zu sehen. Gott geht nicht durch die Reihen und sagt, was hast du verstanden und alles erfüllt? Zeig mal her, wo ist dein Theologiestudium? So ist Gott nicht. Gott sieht deine Umstände. Er sieht doch, dass du aus Liebe für ihn allein geblieben bist. Du hast doch für ihn dieses Opfer auf dich genommen, dass du gesagt hast, ich bleibe so. Du hast doch nach deinem besten Wissen und Gewissen gehandelt. Wie stellen wir uns Gott vor, dass Gott das nicht anrechnet und das nicht sieht und dir mit Liebe das entgegnet, obwohl er dieses Opfer gar nicht wollte? Stellt euch mal vor, mein Sohn Nati. Seine Lieblingsfarbe ist rot. Und er fragt mich öfters, Papa, was ist deine Lieblingsfarbe? Und ich sage, er hat Türkis. Ich stehe auf Türkis. Eines Tages komme ich nach Hause, gehe ins Büro und meine ganze Wand mit Decke, alles voll Türkis angestrichen. Eigentlich ist alles weiß, wie ich will. Und ich sage, Nati, was machst du da? Sagst du, ja, du liebst doch Türkis. Ich habe alles Türkis gestrichen. Ich habe gesagt, hey, ich wollte das doch gar nicht. Ich wollte dir Gutes tun, Papa. Was für ein Vater wäre ich, wenn ich jetzt sage, also dieser Aufwand war jetzt umsonst. Diese Leistung konntest du dir abschminken. Vergeblich hast du deinen Vater glücklich machen wollen. Welcher Vater würde so reagieren? Natürlich würde ich ihm sagen, hey, mein Sohn, ich wollte das gar nicht. Aber weil du es aus Liebe für mich gemacht hast, mein Büro demoliert hast, schätze ich das und komm, wir gehen Eis essen. Mich würde doch mein Herz erwärmen. Natürlich würde es in meinen Knien kribbeln, weil ich denke, Alter, was muss ich da jetzt alles... Aber ich sehe doch die Liebe, die mein Junge mir gegenüber hat. So ist Gott und kein Paragraph, kein Staatsanwalt. Das Gesetz wurde uns zu Hilfe gegeben. Steht so im Alten Testament, aber nur in der Septuaginta. Nur da sehen wir diesen Vers. Wir sind ja oft Christen, wir sind ja oft dabei, immer unterdrückt zu sein, ne? Kreuz auf sich zu nehmen, was ja richtig ist, und aufs eigene Recht zu verzichten, was richtig ist. Jesus sagt aber auch die Bibel, du hast sehr wohl ein Recht. Du darfst auf dein Recht bestehen. Das Alte Testament ist voll davon, wo Gott sagt, wiedergutmachen an den Nächsten, wiedergutmachen an das. Was du zerstört hast, das mach wieder gut. Auch im Neuen Testament, da heißt es nicht, wir müssen jetzt ertragen, wenn Leute nicht arbeiten wollen, aber uns das Essen wegessen. Lass uns beten und ertragen. Was sagt die Bibel? Wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Wenn eine Witwe kommt, die unter 60 ist, aber von der Gemeinde Unterstützung will, was sagt Paulus? Nein. Geh arbeiten. Warum? Das Gesetz sagt das. Das Gesetz bewahrt die Gemeinde. Die Gemeinde soll nicht ausgenutzt werden. Das Gesetz ist uns auch zur Hilfe gegeben. Wenn dir Unrecht getan wurde, dann hat Gott dir ein Recht gegeben. Und auf dieses Recht kannst du zugreifen. Wenn dein Mann sich von dir trennt und du hast nichts getan, was dem würdig ist, und er geht sonst wo hin und will gar nicht mehr zu dir zurück, dir wurde ein Recht gegeben. Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen für diese Ehe gekämpft und für ihn. Er wollte nicht. Ich werde auf mein Recht bestehen, mich scheiden lassen und einen anderen Mann heiraten, der mir treu ist. Das Bild von Gott und seinem Volk ist das perfekte Beispiel. Gott hat im Alten Testament für Israel gekämpft. Sie haben ja einen Bund miteinander geschlossen. Irgendwann hat das Volk Israel zu weit getrieben. Dann kommt Gott persönlich und sagt, von euch wird das Reich Gottes genommen und einem anderen Volk gegeben, das seine Frucht bringt. Gott ist nicht alleine geblieben. Oh, die waren jetzt untreu und wir sind jetzt geschiedene Leute und ich bleibe jetzt allein. Sondern gerade da, Gott hat gesagt, alles klar, ihr habt den Bund gebrochen, okay, ich werde aber mit dem einen Bund eingehen, der möchte. Jeder Mensch hier kann in den Bund zu Gott kommen und sein Sohn und seine Tochter werden. Absolut jeder. Wenn wir aber von diesem Bund abirren und nicht darin verharren, dann sind wir nicht mehr Teil in Gottes Familie. Genau dasselbe wie hier auf Erden. Die perfekte Analogie. Es tut mir leid, ich habe ein bisschen überzogen, aber ich habe versucht, viele Beispiele reinzubringen. Ich hoffe, es dient euch zur Erbauung und zur Erkenntnis. Wie gesagt, lasst mal sacken, prüft alles, behaltet das Gute und bei Fragen kommt gerne auf mich zu. Danke für die Aufmerksamkeit.